Er ist so groß und wenn er nur erwähnt wird, dann geschehen schon wunderbare Dinge, wenn wir Jesus Christus bekennen. Ich weiß von wenigstens zwei Menschen, die heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen, von denen ich schon persönlich gehört habe, dass es ihnen persönlich oder einem nahen Verwandten Menschen nicht gut geht. Ich weiß von einem Menschen, der kann gar nicht hier sein, dessen Name ich jetzt aber gleich noch erwähne, dem es auch nicht gut geht, weil da die Geburt ansteht. Und weil Andrea und Paul hier sitzen, weiß ich, dass die Geburt noch nicht stattgefunden hat. Also die Andrea kriegt kein Kind jetzt nicht. Aber es ist nicht sie, aber sie sind da ganz eng befreundet mit der Rebecca Maulbetsch, die sehnlich darauf wartet, dass die Geburt ihres Babys stattfindet. Aber ich glaube, dass noch andere hier sind, die heute Morgen vielleicht innerlich beladen angekommen sind in diesem Gottesdienst, ob es eine körperliche Not ist oder auch eine seelische Belastung von irgendeiner Sorge, die dich quält. Und wenn wir gerade so schön gesungen haben, wenn wir nur den Namen Jesus erwähnen, dann geschehen Wunder. Dann will ich, dass wir nicht nur drüber staunen, toll, das ist ein wunderschönes Lied und wir haben von anderen gehört, dass irgendwo etwas passiert. Dieser Herr ist hier. Und ich will nicht einfach zur Predigt übergehen, sondern auf diesen inneren Impuls hören und euch einfach fragen, traut ihr euch zu eurer Sorge, zu eurem Leid, zu eurer inneren Schwere zu bekennen? Und dann hebt doch mal kurz die Hand, wer ist es? Und schaut euch bitte um, damit ihr es alles seht und wahrnehmen könnt, diese Person hat jetzt gerade eine Not. Ihr müsst nicht aussprechen, welche Not. Schaut mal, hebt mal richtig hoch die Hand und schaut euch um, wer ist es alles? Und jetzt bitte ich diejenigen, die drumherum sitzen, ihr habt es wahrgenommen, habt ihr euch umgeschaut, dass wenn ich jetzt ein Gebet spreche, dass ihr eure Hände ausstreckt zu ihnen, segnend. Und euch eins macht mit mir, dass wenn wir im Namen von Jesus da hineinbeten, hier ist ein Raum, wenn ich hier, wo dann innerhalb von Gemeinde Jesu, wo Heilung geschieht, wo Berührung durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Und das will ich jetzt hineinbeten. Für die Rebecca, die nicht hier sein kann, aber auch für euch, die ihr hier seid. Vater im Himmel, danke, dass wir nicht ein religiöses Spiel hier machen, sondern dass es real bist. Wenn wir zu dir kommen, du bist derselbe Gott, wie im Anfang in der Schöpfung. Wie du immer warst durch die Geschichte bis heute. Und dass wir hineinsprechen dürfen in deinem Namen, Jesus, dass alles neu wird, dass Heilung geschieht. Komm du jetzt und berühr du die Rebecca dort zu Hause, dass sie eine gute Geburt erleben wird. Berühre jeden hier, der jetzt gerade geoffenbart hat, ich habe gerade zu kämpfen, ich brauche gerade Unterstützung für mich oder nahe Verwandtschaft. Komm und berühre du. Offenbare dich und deine Herrlichkeit. Lass deine Kraft wirken, Herr. Dass es spürbar wird, dass es sichtbar wird, dein Heil, deine Heilung. Wir preisen dich dafür, Jesus Christus, du bist der Herr darüber. Amen. Ich finde Gottesdienst spannend. Natürlich, ihr wisst, wenn ihr kommt, ihr dürft mit der Predigt rechnen, in aller Regel wenigstens mit dem Lobpreis. Mit der Kollekte könnt ihr auch immer rechnen. Findet ihr nicht lustig, ne? Aber womit du manchmal vielleicht nicht rechnest, ist, dass der Heilige Geist vielleicht Dinge anspricht, die du, mit denen du nicht gerechnet hast. Vielleicht passiert es ja heute. Für mich war es gerade ganz klar, ich soll sagen, Jesus sieht dich mit deiner Not. Er sieht dich. Und er will helfen. Und das ist so was Tröstliches, dass er dich sieht, oder? Im Wir, der Gemeinde. Mein Ich im Wir. Komme ich da überhaupt noch vor? Spielt mein Ich da überhaupt noch eine Rolle, wenn es nur noch ums Wir geht? Wir predigen ja schon Wochen und Monate über dieses Wir bewegt und tralala. Wir, ganz groß. Und ist auch wichtig und richtig. Aber wir, hat man dann manchmal auch das Gefühl, ich gehe unter. Hat jemand von euch das auch schon mal erlebt, dass ihr in einer Gruppe von Menschen wart? Die waren alle gut drauf vielleicht, aber du hast dich in dieser Gruppe einsam gefühlt? Also ich kenne diese Erfahrung. dass ich im Wir auch schon das Gefühl hatte, ich komme da gar nicht drin vor. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Wir. So sehen wir heute aus. Ne? Jeder ein bisschen anders, unverwechselbar. Ja, wir sind auch gut drauf. Ihr seid auch gut drauf. Wunderbar, ne? Da gibt es dann doch dich und mich ganz persönlich. Und den wollen wir auch unter die Lupe nehmen. So Einzelperson, Einzelpersönlichkeit. Jesus sieht uns nicht nur im großen Wir heute Morgen, freut sich, dass wir da sind, sondern er freut sich, dass du da bist. Er sieht dich. Wenn wir über das Wir nachgedacht haben immer wieder, und das müssen wir auch in Zukunft immer wieder tun, dann meinen wir ja die Gemeinde. Biblisch definiert mit den Worten von Jesus selbst ist Gemeinde ein Ereignis von Zusammensein, wo zwei, sagt Jesus, oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also zwei braucht es wenigstens, drei, und wir sind heute mehr als drei, da ist er mittendrin. Er ist hier anwesend. Wir haben ihn schon begrüßt heute Morgen, unseren Herrn, unseren König, unseren Vater im Himmel. Und wir finden selten irgendwo Einzelgänger, wenn wir auch in der Apostelgeschichte, um die es ja auch immer wieder gehen soll, nachlesen. Da gibt es doch immer Gemeinschaft von Nachfolgern. Ob es schon vor Pfingsten war, in diesem Upper Room, wo sie zusammen waren, um zu beten und zu erwarten, was Gott vorhat. Ob es Pfingstsonntag war, Jerusalem. Die Jünger haben verschiedenen Sprachen das Evangelium verkündigt, Gott groß gemacht, und die Leute haben gestaunt, und nach der Predigt von Petrus haben sich 3000 bekehrt. Hammer. Und an vielen, vielen anderen Orten, die die Apostelgeschichte erwähnt, es waren immer eine Gemeinschaft von vielen. Das deutsche Wort Gemeinde, das wir so verwenden, wir sagen ja auch Christus Gemeinde, Pforzheim, wurde aus dem griechischen Wort Ekklesia übersetzt. Im Neuen Testament wird also, da wo Gemeinde angesprochen wird, immer das Wort Ekklesia verwendet. Und dieses Wort bei genauer Betrachtung hat eine interessante Bedeutung. Es geht darum, das sind die Herausgerufenen. Ja. Tobi, komm mal bitte. Ich habe jetzt den Tobi herausgerufen, das genügt mir aber noch nicht. Udo, würdest du auch so nett sein? Und ich danke dir, und weil es so schön ist. Wir kommen gar nicht so richtig zur Geltung, wir sind nur Männer. Also eine Frau muss uns alle überstrahlen, und das ist die Irmgard. Würdest du bitte zu uns kommen? Irmgard? Buschmann? Es gibt nur eine Irmgard hier, ne? Es kann nur eine geben. Komm in unsere Mitte. So, ich habe es jetzt herausgerufen, und wir bilden jetzt eine Gemeinschaft. Und der Vater freut sich an dieser Gemeinschaft. Und so hat er dich bei deinem Namen gerufen. Er hat dich herausgerufen aus deiner Verlorenheit in sein Reich. Er hat dich herausgerufen aus der Finsternis dieser Welt in sein herrliches Licht. Er hat dich herausgerufen aus dem Todesurteil und hat dir ewiges Leben geschenkt. Er hat dich herausgerufen, nicht in einen luftleeren Raum, sondern in seine Gemeinde. Ekklesia, Herausgerufene seid ihr. Herausgerufen vom Herrn selbst. Er hat euch eingeladen, ihm zu folgen, und ihr seid ihm gefolgt. Danke, dass ihr mir jetzt einfach so als Beispiel geholfen habt. Dürft ihr da an eure Plätze gehen. Entschuldigung, das kam jetzt ungebremst übers Mikro. Das war das Echo. Jetzt gehören wir ihm, unserem Herrn. Er hat uns gerufen, wir gehören ihm. Aber wir sind jetzt Teil von etwas Größerem geworden. Wir gehören gemeinsam als Ekklesia zur Gemeinschaft der Herausgerufenen. Er wollte uns, er hat uns erwählt, er hat uns angesprochen, er hat uns zu sich gezogen. Und jetzt bilden wir eine ganz wunderbare Gemeinschaft von Menschen, die Jesus liebt und die Jesus lieben. In der Apostelgeschichte Kapitel 19 erzählt der Arzt Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, wie der Apostel Paulus nach Ephesus kam. Er blieb dort länger als 2 Jahre, um die dort entstandene Ekklesia, die dort entstandene Gemeinschaft der Herausgerufenen zu lehren. Er blieb wirklich intensiv in dieser Stadt und mit den Herausgerufenen in einer Gemeinschaft. Und es geschahen gewaltige Dinge. Lest Apostelgeschichte Kapitel 19. Das elektrisiert, wenn man das liest. Das sind Wunder geschehen. Also ich habe jetzt kein gebrauchtes Taschentuch dabei, sondern nur noch ein frisches. Also er hat keine Taschentücher gehabt, der Paulus. Aber er hat Schweißtücher gehabt. Schweißtücher gab es damals auch so. Ich weiß nicht, ob das wie bei den Tennisspielern so ein Ding war. Aber die haben das Schweißtuch von Paulus genommen und sind zu den Kranken gegangen und haben sie ihn aufgelegt. Vielleicht auch so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sieht nicht gut aus, machen wir so. Und haben gebetet, Herr, schenk dieser Frau Heilung und Wiederherstellung. Und wisst ihr, was passiert ist? Es sind Wunder passiert. Es sind Wunder passiert. Lest nach Apostelgeschichte 19. Das ist echt der Hammer. Sehr, sehr ermutigend. Später schrieb Paulus dieser Gemeinde, dieser Ekklesia in Ephesus, einen Brief, den ganz bekannten Epheserbrief. Und da steht unter anderem in Kapitel 1, Vers 22 und 23, und alles hat er, der Vater im Himmel, seinen Füßen unterworfen, nämlich Christus, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde, der Ekklesia, gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Ekklesia ist der Leib von Christus. Nun ja, ihr seht jetzt mich hier vorne, gell? Also eigentlich wäre es sehr amüsant. Der Detlef ist jetzt heute Morgen nicht hier, aber der hat, wenn er hier mal den Freiraum hat, den Saal zu gestalten, ja schon ganz kreativ gewirkt. Erinnert ihr euch, er hat hier umgestellt, letzte Mal, Anfang April, fürs Abendmahl. Stellt euch vor, wir würden nicht so alle nach vorne gucken. Ihr habt ja die Chance, ihr guckt von der Seite, ne? Sondern wir hätten so einen großen Halbkreis. Dann würden wir uns alle mehr sehen. Das wäre ein bisschen spannender als immer nur mich hier vorne, ne? Das ist ja langweilig. Aber jetzt seht ihr mal mich, ja? Ein Leib, ein Körper. Christus ist, so sagt Paulus im Epheserbrief, derjenige, dessen Leib die Gemeinde ist. Wir sind also ganz eng mit ihm verbunden. Wir sind sein Leib, die Herausgerufenen. Und in seinem Brief an die Ekklesia in Korinth schreibt Paulus ganz ähnlich in Kapitel 1, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, seien Sklaven oder Freie, sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also dieser Gedanke eines Leibes ist Paulus ungeheuer wichtig, kommt in mehreren Briefen vor. Und damit wird klar, wenn Paulus von der Gemeinde schreibt, dann meint er kein Haus. Wir sprechen ja manchmal, ich gehe heute zur Gemeinde, ne? Zur Gemeinde nach Pforzheim. Und da meinen wir die R19. Wir lieben diese Abkürzung, gell? Wir meinen dieses Haus. Aber in Wirklichkeit ist es nicht dieses Haus, wenn wir sagen, ich gehe zur Gemeinde, sondern es sind die Menschen, die hier herausgerufen eine Gemeinschaft bilden, die zu Christus gehört. Gemeinde ist nicht Institution, nicht Gebäude, sondern Gemeinschaft der Herausgerufenen. Wir bilden einen Leib und Christus ist das Haupt dieses Leibes. Ich habe in Erinnerung an Leonardo da Vinci, der ja auch 500 Jahre alt geworden wäre, ein Bild mitgebracht. Finde ich einfach der Klassiko, um einen Leib darzustellen. War einfach genial, der Mann. Und es wird einfach deutlich, alle Körperteile sind miteinander verbunden. und gehören zusammen, brauchen einander, haben Verbindung. Und dieses Potenzial, das in diesem Körper steckt, ist sogar so darauf angelegt, dass es nicht so bleibt, wie es ist, sondern dass es sich sogar noch weiterentwickelt und wächst. Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit einen Leonardo angucken oder seine tolle Zeichnung. Wir gehen weiter. Diese Ekklesia in dem Epheserbrief, Kapitel 4, da fordert Paulus die Gemeinde heraus und damit uns: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ich habe euch jetzt nicht die Freude gemacht und PowerPoints mit Bibelstellen. Es tut mir echt leid. Lest in Epheserbrief nach, Kapitel 4. Habt heute viele Hausaufgaben von mir, ne? Aber es lohnt sich. Lasst uns die Wahrheit in Liebe reden und hinwachsen zu dem, der das Haupt ist. Er fügt den Leib zusammen, schafft diese Verbindung durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Wisst ihr, alle, die hier in Leiterschaft sind in der Gemeinde, ob es jetzt Älteste sind, Hauskreisleiter, Dienstgruppenleiter, das sind so Unterstützung dienende Glieder, die euch miteinander verbinden. Die helfen euch zu wachsen, zur Entwicklung. Und es ist absolut normal und natürlich, wenn ein Ich, das Jesus ruft, egal welchen Namen es trägt, Tobias oder Irmgard, wenn Jesus dich ruft, und du kommst in seine Ekklesia, in die Gemeinschaft der Herausgerufenen, dass dort etwas geschieht mit dir. Und ihr beiden könnt sicher jeder erzählen, was ist mit mir passiert, als ich hier angekommen bin, als ich hier aufgenommen wurde. Dass man da nicht bleibt, wie man war, sondern dass man in seiner Beziehung zu Jesus weiter wächst. Dass man in der Beziehung mit den anderen weiter wächst. Da ist ein Riesenpotenzial in einer Ekklesia von Jesus Christus, von Heilung. Da ist ein Riesenpotenzial für gegenseitige Auferbauung, dass wenn man am Sonntag nach dem Gottesdienst heimfährt und sagen kann, ich hatte ein Gespräch, das war so hammergut. Das hat mir so gut getan. Da hat mir jemand etwas zugesprochen. Da hat jemand für mich gebetet. Da hat jemand mir zugehört. Ich bin so aufgebaut worden in der Ekklesia, in der Gemeinschaft dieser Gemeinde. Ich bin ermutigt worden. Ich wurde getröstet. Und ich durfte etwas mehr verstehen, wie sehr ich bei Gott geliebt bin. Und was er in mich hineingelegt hat an Kraft, an Potenzial von geistlichen Begabungen. Und ich staune, was. Ich gehe aufrechter nach Hause, als ich gekommen bin. Ich weiß immer mehr, wer ich jetzt bin. Und Christus ist mittendrin. Das ist Ekklesia. Und da drin ist das Ich. Das Ich im Wir. Ich möchte an zwei Stellen nochmal über das Ich im Wir sprechen. Das ist ja schließlich die Überschrift über den heutigen Sonntag. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie ich es vorhin angedeutet habe, wo komme ich da eigentlich vor? Habe ich mich aufgelöst in der Masse der anderen? Kommt es auf mich persönlich gar nicht mehr so an? Bin ich hier nur ein Stuhlwärmer, der sonntags seinen Platz einnimmt und dann war es gut? Oder ist das mehr? Bin ich noch erkennbar mit meinem eigenen Profil? Ich glaube, es ist total spannend zu entdecken, wo mein Ich im Wir der Gemeinde seinen Platz hat. Paulus hat das für extrem wichtig gehalten. Erst wenn ich weiß, wer ich selbst bin, kann ich für andere jemand sein, der ihnen in dieser Gemeinschaft der Herausgerufenen helfen kann, zu wachsen. Und da stellen wir die Frage, wer bin ich eigentlich? Ich gehöre noch zu der Generation, die im Fernsehen Robert Lemke und seine Show gesehen hat. Wie hieß die nochmal? Was bin ich? Nicht wer bin ich, sondern was bin ich? Wer hat es noch vor Augen? Also ich habe es. Oh, so viele. Muss ich gar nicht viel erklären. Okay. Da gab es ja dann zum Schluss immer noch die Augenbinde, für die raten mussten. Und dann mussten sie nicht raten, was bin ich, sondern wer bin ich. Erinnert euch an die Extraaufgabe? Und da war immer die typische Frage, Mann, Frau und so weiter. Man hat ja immer gehofft, dass man vor 10 Fragen schon am Ziel angelangt ist. Aber wer bin ich, wenn wir diese Frage stellen? Ja, da haben wir zu unserer Identität schon manche Dinge, die offensichtlich sind. Ich denke mal an, die meisten von euch haben ihren Personalausweis mitgebracht. Habt ihr den irgendwo dabei? Man muss sich ja ausweisen können, gell? Okay, kommen wir zum Personalausweis. Das ist die Claudia Mustermann, geborene Gabler. Erika Mustermann, Entschuldigung. Und da steht halt drauf, Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Name, Nummer meines Ausweises, Gültigkeitsdauer, Rückseite. Ja, okay. Augenfarbe, Größe, aktuelle Adresse. Wenn mich jemand fragt, wer bist du? Also mich, den Joachim. Dann kann ich antworten, ich bin Joachim Glöckler. Nein, das ist dein Name. Wer bist du? Ja, also ich bin Pastor. Nein, das will ich nicht wissen. Das ist dein Beruf. Also ich bin Deutscher. Das ist deine Nationalität. Ich bin in einer evangelischen Freikirche zu Hause. Na, das ist deine Konfession. Ich könnte auch sagen, dass ich circa 1,70 groß bin und ein bisschen mehr als 70 Kilo wiege. Ehrlich gesagt etwas weit mehr als 70. Aber meine Körpermaße und meine Erscheinung machen mich ja nicht aus. Ich bin weit mehr, als man von außen sehen kann. Ne? Das aus Seelsorge und Psychologie wissen wir, dass wir, jeder von uns, eine Person mit besonderem Charakter sind. Wir sind geprägt. Und anhand von Persönlichkeitstests können wir dann herausfinden, wie wir denn nun sind. Bin ich menschenbezogen, eher sachbezogen? Bin ich initiativ, dominant, stetig oder gewissenhaft? Da gibt es ja viele Beschreibungsbeispiele. Aber wie ist das für dich als Herausgerufener? Als einen, den Christus bei seinem Namen gerufen und gesagt hat, Ingrid, dich will ich. Komm, folge mir nach. Wer bist du jetzt? Wie sieht's mit deiner Identität aus? Die steht hier nicht auf dem Personalausweis. Über allem, was bereits über unsere Identität ausgesagt ist, kommt diese entscheidende Veränderung dazu. Seit dem Augenblick, an dem ich ganz bewusst mein Leben durch den Glauben Jesus Christus anvertraut habe und gesagt habe, komm du in mein Leben, heile du mein Leben, mach du es ganz neu, da habe ich eine neue Identität bekommen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Jesus Christus und du, heißt jetzt die Formel. Jesus Christus und du. Ihr zusammen, das ist jetzt die neue Identität. Ein Nachfolger, ein Herausgerufener, ein Christ, sagen wir heute. Neues Leben mit Jesus bringt neue Identität. Und Christsein heißt nicht nur, dass ich etwas von ihm bekommen habe. Es heißt, jemand Neues zu sein. Und Christ ist nicht nur eine Person, die Vergebung, ewiges Leben, den Heiligen Geist, eine neue Natur bekommt. Christsein bedeutet im tiefsten Wesen unserer Identität. Ich bin jetzt bei Gott ein Heiliger. Ich bin ein geistlich geborenes Kind Gottes, eine Tochter, ein Sohn Gottes. Ein Bruder von Jesus, eine Schwester von Jesus, ein göttliches Meisterstück, ein Kind des Lichts, so werden wir bezeichnet, ein Bürger des Himmels. Wir sind hier auf der Erde Fremdlinge und Gäste. Unsere eigentliche Heimat auf diesem himmlischen Personalausweis ist, wir sind Himmelsbürger. Für diese Erde sind wir Aliens. Und das muss unser Herz manchmal erst noch lange, lange realisieren, bis wir das wirklich intus haben und deshalb wissen, wer wir sind. dass ich in mir weiß jetzt, wer ich bin. Da haben wir mit manchen Lügen zu kämpfen. Da habe ich eine Folie mitgebracht. Ich weiß nicht, das ist so klein gedruckt. Brillenleser sind im Vorteil. Träger, ich gehe mal zurück. Wenn ihr da rumlinst, ich lese es euch vor. Wir haben mit Lügen zu tun. Das ist auf der linken Seite Satans Lüge. Das sagt über uns immer noch. Er versucht auch heute in diesem Gottesdienst, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Tja, ihr seid doch Heilige. Hand aufs Herz. Wer hat letzte Woche gar nicht gesündigt? Der möge sich jetzt melden. Okay. Und der Satan kommt und ich selten, du kennst das, du weißt das, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Hat er recht? Was sagt Gott zu dem Thema? Du bist ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, der manchmal sündigt. Und das ist was ganz anderes. Ob ich die Identität habe, ich bin ein Sünder, oder ob ich die Identität habe, ich bin ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt. Ist was anderes, ja? Aber wir haben damit zu kämpfen. Der Satan kommt auch und sagt, deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Und Gott sagt, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Was er am Kreuz getan hat, das ist entscheidend. Und Satan versucht uns einzureden, deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich sagen. Oh, schreck, lass nach. Was sagen denn die Leute über mich? Ihr kennt diesen Spruch, mit 20 habe ich mir Gedanken gemacht, was die Leute über mich sagen. Mit 40 war es mir egal, was die Leute über mich sagen. Und mit 60 habe ich festgestellt, die haben gar nicht über mich nachgedacht. Aber oft versucht der Teufel uns auch an der Stelle gefangen zu nehmen. Aber was die anderen über dich sagen, das wird schon stimmen. Deine Identität wird aber bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Und deshalb ist es so brisant zu wissen, was sagt Gott über mich. Satan versucht auch, uns einzureden, dein Verhalten sagt dir, was du über dich selber glauben musst. Dein Verhalten sagt dir, was du über dich glauben musst. Oh, ich habe immer noch so eine blöde Gewohnheit. Und das sagt mir, ich bin immer noch gefangen. Jetzt kommt ein Satz, der ist gar nicht so easy. Wo möchte Gott uns hinführen? Dein Glaube über dich selber bestimmt dein Verhalten. Dein Glaube über dich selber. Glaubst du dem, was Gott über dich sagt? Dass du ein Heiliger bist? Dass du für gerecht erklärt worden bist? Dass er dich herausgerufen hat in sein Reich, in seine Gemeinde? Da hat er dir einen neuen Anfang geschenkt. Du bist jetzt nicht mehr der Alte. Und das bestimmt jetzt mein Verhalten. Jetzt will ich nicht mehr im alten Trott weitermachen. Das bedeutet ja auch Umkehr. Ich laufe jetzt in die andere Richtung. Das bestimmt jetzt mein Verhalten, was er über mich sagt und was ich jetzt über mich glauben darf. So ist das mit dem Ich im Wir. Ich habe eine neue Identität. Aber da bin ich jetzt mit dieser neuen Identität in der Gemeinschaft voller Leute, die auch eine neue Identität haben. Und was macht das jetzt, das Ich im Wir? Da sitzen lauter Ichs, ne? Gibt es einen Film, das kleine Ich bin ich. Was macht das jetzt mit uns? Im ersten Korintherbrief, dort die Ekklesia, die vergleicht Paulus den physischen Organismus des Körpers mit einem geistlichen. Da habe ich ein letztes Bild. Während ihr darüber staunt, was die sich alles zu sagen haben, die einzelnen Körperteile, die einzelnen Ichs, möchte ich euch einfach lesen, was Paulus darüber geschrieben hat, über das Ich im Wir. Also jetzt löse ich die Spannung auf. Der Fuß, da links oben. Ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin. Ich wäre so gerne in der Hand. Aber weil ich es nicht bin, gehöre ich nicht dazu. Rechts der Kopf, der sagt, ich brauche die Füße nicht. Und das Ohr links unten, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich kein Auge bin. Und rechts die Hand sagt, ich brauche niemand von denen. Völlig autark, ne? Das Ich im Wir. Wie sehen wir uns? Wie siehst du dich heute Morgen in dieser Gemeinschaft, Christusgemeinde Rennfeldstraße? Paulus schreibt, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Ja, es könnten heute Morgen 70, 80 Glieder sein, die da anwesend sind. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Oder wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen. Wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren. Wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur ein Körperteil hätte. Also die Vorstellung allein ist schon abstrus, ne? Also. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutend erscheinen, besonders wichtig. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Also ich bin heute Morgen, ich lese gleich weiter mit Vers 24, vor dem Spiegel gestanden. Und ich hatte das Problem, welches Hemd ziehe ich heute an? Ich hatte das Problem, das eine Hemd, das hat einfach nicht so richtig passen wollen. Ich habe dann eins, das etwas, wie soll man sagen, größer war, gewählt, das habe ich jetzt an. Und so haben wir manche Körperteile, die kleiden wir irgendwie besonders, so dass es uns dann auch im Spiegel irgendwie gefällt. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber es ist vielleicht ja nur mein Problem. Ja. Bei euch ist alles okay, ihr seid super. Denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders gekleidet werden. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ein Stück kehre ich zurück vor Beginn der Predigt. Als dieser Impuls da war, sind einige unter uns, die heute beladen angekommen sind. Einige von den Herausgerufenen, die heute da sind, sind beladen angekommen. Und das kann uns anderen, die wir da sind, nicht gleichgültig sein. Wenn ein Teil des Körpers leidet, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Also wenn das zu erwartende Baby bei Maulbetsch da ist, dann lassen wir eine Rakete ab. Ja? Also dann freuen wir uns. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Das sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt, und drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun, und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Sind nun etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen reden oder das Gesagte übersetzen? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne, das Ich in Wir, soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und dann folgt auf Kapitel 12 im 1. Korintherbrief das Kapitel 13, das Kapitel mit der Liebe. Und Paulus setzt das ganz bewusst da hinten dran und sagt, ich zeige euch jetzt den Weg, wie das gelingen kann. Das Ich in Wir, wunderbar ausgestattet von himmlischen, herrlichen Begabungen, die der Heilige Geist in dich hineinpflanzt, als Herausgerufenen, Herausgerufene, begabt er dich, ruft er dich, beruft dich und hat eine Aufgabe mit der Gabe oder den Gaben, die er dir schon gegeben hat oder nach denen du dich vielleicht ganz neu ausstreckst und möchte mit dir etwas bewirken in dem großen Ganzen der Gemeinde, des Wirs, aber darüber hinaus an dem Ort, wo wir leben, in der Region, in der wir sind, vielleicht sogar in die ganze Welt hinein, wo Gott uns hinsendet. Das Ich im Wir. Du wirst in diesem Leib der Ekklesia, Christusgemeinde Pforzheim, gebraucht. Du wirst gebraucht. Dich hat er herausgerufen, um dir hier einen Platz zu geben, an dem du in deiner neuen Identität, in deiner wunderbaren Begabung, die er in dich hineingelegt hat, etwas zu bewirken. Und du brauchst die anderen, weil sie andere Begabungen haben, andere Persönlichkeiten sind, von denen du lernen kannst, die dich ergänzen werden. Und meine Frage an dich ist heute, kennst du eigentlich deine Identität? Kennst du eigentlich deine Begabungen, die er dir geschenkt hat? Und wenn du sie kennst, setzt du sie ein? Ich muss gerade an unseren Martin denken, bevor ich noch eine weitere Frage stelle. Unser Martin, der liebt es, Spielsachen zu haben, hat sich jetzt eine Lego-Achterbahn gekauft. Der sitzt seit gestern den ganzen Tag und die halbe Nacht dran und bastelt. Aber so hat er sich auch eine Carrera-Bahn gekauft und vor vielen Jahren auch mal eine Märklin-Eisenbahn. Und was er nicht alles hat. Es ist eben in seiner Behinderung auch so, dass sich die Dinge türmen und das Chaos zunimmt. Was hast du nicht alles schon bekommen vom Herrn? Und er hat es dir anvertraut und hat gesagt, hey, das gebe ich dir. Das habe ich dir anvertraut. Türmt sich das in deinem Zimmer irgendwie als etwas Besonderes? Habe ich auch schon mal gekriegt vom Herrn? Oder ist es etwas, was du in die Hand nimmst und sagst, wow, so etwas Wertvolles habe ich bekommen? Was kann ich damit tun? Und was löst das aus, wenn ich es einsetze? Oder liegt es irgendwo brach? Wenn du diese Gaben, die der Herr dir anvertraut hat, kennst, setzt du sie ein? Und wenn nicht, was hält dich eigentlich ab? Und was könnte geschehen, wenn du noch viel mehr als jetzt dein Ich im Wir der Gemeinde einbringst? Er hat dich gerufen und er will mit dir etwas bewegen, aber nicht unabhängig von allen anderen, sondern für alle anderen und mit allen anderen. Das bedeutet Gemeinde. Und meine Schlussfrage, mit der ich die Predigt abschließen will: Willst du heute Morgen ganz neu dich entscheiden und sagen, Jesus Christus, so wie du dich mir geschenkt hast, dass du für mich gelebt hast und für mich ins Kreuz gegangen bist, so will ich mich dir geben, deinem Reich, hingeben und sagen, verfüge über mich. Ich möchte als ein Ich im Bier dir zur Verfügung stehen, mit allem, was du in mich hineingelegt hast. Und wisst ihr, wenn man das tut, dann fängt es an, Spaß zu machen. Dann fängt es an, lebendig zu werden. Und dann ist es ein herrliches Geben und Nehmen, wo ich dann in der Ekklesia lebe von Jesus Christus und genau merke, das ist mein Platz. Und ich möchte mit niemand tauschen. Und ich möchte einer sein, ich möchte eine sein, die da wirklich, wirklich in der Erfüllung lebt, für die ich geschaffen worden bin. Lasst mich beten. Vater im Himmel, wenn wir dein Wort lesen, dann kommen wir aus dem Staunen nicht raus, was du für uns getan hast und was du auch heute noch in unserem Leben tun möchtest. Du hast uns zusammengeführt und zusammengestellt in Gemeinschaft, in Gemeinde. Herr, es gibt ja viele Gemeinden in der Stadt und im Land, aber du hast uns hierher geführt und siehst, wie wir uns fragen, wie das weitergestaltet werden soll, was du möchtest. Und wir entdecken, du hast jeden von uns ganz persönlich gerufen und eine neue Identität geschenkt. Und du hast jedem von uns Gaben gegeben. Und wir dürfen uns weiter ausstrecken zu dir. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du diesen Leib, diesen Teil deines Leibes hier in der Christusgemeinde Rennfeldstraße zu einer herrlichen Entfaltung bringst. Dass du uns dabei hilfst, uns hineinzugeben. Uns dabei zu erfahren, wie du uns gebrauchst. Wie du uns so reich machst. Wie deine Herrlichkeit sichtbar wird. Wie du groß rauskommst dadurch. Wie dein Reich sichtbar wird in dieser Erde. Ich danke dir, Herr, für das, was du hineingelegt hast heute. Und dass es Nachwirkungen haben wird, dass es unser Leben weiter prägt. Und wir bitten dich, Herr, wenn wir auch gleich noch das Abendmahl miteinander feiern, dass es wie ein neuer Bund ist mit dir, wo wir dir sagen, hier bin ich, so wie ich bin, und danke, dass du etwas mit mir machst, zu deiner Ehre. Amen.